die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 33 von der Sturmstillung und dem Wandel Jesu auf dem Meer. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr. So heißt es in einem Lied aus unserer Zeit. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Ja, die Jünger Jesu, die im Boot waren, hatte tatsächlich eine Katastrophenangst gepackt. Es ist Nacht und nicht zu bändigende Wellen schaukeln das kleine Boot. Jeden Augenblick kann es zerbrechen. So werden sie nicht an das andere Ufer gelangen. Das Quälende dieser Katastrophenangst liegt ja darin, dass man von einer völligen Passivität gepackt und verurteilt ist, dass man gar nichts tun kann und wie gelähmt und gebannt auf das starrt, was da kommen mag. Und wer Ähnliches erlebt hat, der weiß, man hofft immer noch, man hofft und hofft, aber je weiter die Zeit voranschreitet, sieht man keine Möglichkeit mehr, dass noch eine Rettung, eine Hilfe kommen könnte. Dabei sind die Jünger ja gar nicht von sich aus in das Boot gestiegen. Sie haben sich nicht irgendetwas vorgenommen, sondern es war eine ausdrückliche Anweisung Jesu. Er trieb sie, in das Boot zu steigen. Und auf seine Anweisung hin hatten sie es getan. Wenn wir im Eigenwillen oder im Ungehorsam handeln, dann brauchen wir uns ja eigentlich nicht zu wundern, dass wir in die Enge kommen. Aber auf Jesu Wort hin und dann so etwas, wie reimt sich denn das zusammen? Voraufgegangen ist diesem Abschnitt die wunderbare Speisung Jesu der 5000 mit den 5 Broten und 2 Fischen. Und nun wollte Jesus allein sein mit seinem Vater im Himmel. Er suchte die Stille, wir haben es eben schon wunderbar gehört in der Einleitung. Er suchte das Gebet. Er war ja nicht der große Macher, der alles tun und schalten konnte, wie es ihm in den Sinn kam, sondern er war der, der in der Abhängigkeit von Gott handelte und betete. Und nun, dort auf dem Berg er und dort auf dem See die Jünger. Was sollte aus ihnen werden? Diese Geschichte kann uns auch ein Bild für die Gemeinde Jesu Christi überhaupt in allen Zeiten sein. Oft ist sie ja bildlich dargestellt worden als ein Boot auf dem Meer. Wir kennen vielleicht solche Bilder. Das Boot ist die Gemeinde mitten in dieser Welt, wo es oft so ist, dass die ganze Macht der Finsternis, dass die Hölle gegen sie losgelassen ist. Und wir erleben das je länger, je mehr in unseren Tagen. Aber ich möchte nicht nur von der Gemeinde als Ganzer sprechen, sondern auch von jedem einzelnen Glied der Gemeinde, jedem für sich persönlich, der in diese Situation kommen kann, wie es die Jünger im Boote waren. Wir denken an die ganz persönlichen Anfechtungen, die uns innerlich aufschreien lassen: Wo ist nun dein Gott? Wenn uns harte Schläge treffen, wenn wir aber auch an uns selbst verzweifeln, aus mancherlei Gründen, wenn Wünsche und Hoffnungen, die wir hegten, nicht erfüllt wurden oder noch nicht erfüllt sind, dann mag es einem zuweilen wohl so vorkommen, als säße man in einem Boot, das wehrlos den Stürmen und Wellen ausgeliefert ist, das hin und her schaukelt und sich schließlich immer mehr mit Wasser füllt, ja, das zu zerbrechen und in der Tiefe des Meeres zu versinken droht. Vielleicht denken manche dann ähnliche Gedanken, wie sie ein ungläubiger Wissenschaftler einmal ausgesprochen hat, Jacques Monod, der gesagt hat: Der Mensch muss endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Gleichgültig. Es ist alles egal. Es wacht kein Gott über dir. Zieht dich auch niemand zur Verantwortung. Doch steht es wirklich so um die Gemeinde Jesu Christi? Und steht es so um jeden Einzelnen, der zu ihr gehört? Ist sie wie ein verlorenes Boot auf weiter See, das wohl einmal von Jesus ins Leben gerufen worden ist und losgeschickt worden ist, aber jetzt ist es sich selbst überlassen. Aber jetzt ist Jesus in weiter Ferne oder überhaupt nicht mehr da, wie es die moderne Gottes-Tod-Theologie ja zuerst unter Dorothee Sölle ausgerufen hat. Nein, denn obwohl Jesus damals allein auf dem Berge war, aber im Gebet und im Gebet über Gott auch mit den Jüngern verbunden, die mit den Wellen kämpften, ist er auch heute bei uns allerdings unsichtbar. Noch mehr unsichtbar als damals in der Zeit seiner Sichtbarkeit oder zeitweiligen Abwesenheit. Heute ganz unsichtbar. Wie Dietrich Bonhoeffer das Leiden der Kreatur einmal ausgedrückt hat, dass die Unsichtbarkeit Gottes uns kaputt macht. Aber auf dem Berge geschah Fürbitte, und in dieser Fürbitte hat er sicher an die Jünger damals und hat er an die Jünger aller Zeiten gedacht, wie er zu Petrus schon sagte: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und heute? Es stimmt, dass Jesus in die Unsichtbarkeit gegangen ist. Aber Paulus sagt, er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Oder der Hebräerbrief, er hat ein unvergängliches Priestertum und lebt immer da und bittet für sie. Was ist das für ein ungeheuer tröstlicher Gedanke, dass Jesus für uns betet vor dem Vater? Ja, er betet für uns. Was ein Trost für die bedrängte Seele. Jesus betet aber nicht nur, er kommt auch zu den Seinen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Die vierte Nachtwache ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Wie lange mögen sie gewartet haben und sich geängstet haben? Zwischen 3 und 6 Uhr morgens, sie sind ja sicher vor Mitternacht in das Boot gestiegen. Aber Jesus kommt, sei es auch erst nach langem Warten, doch verlassen tut er uns niemals. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät, drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Nein, Jesus lässt sich durch nichts hindern, zu den Seinen zu kommen. Er vermag sich auch auf dem Bodenlosen und auf dem Weglosen einen Weg zu bereiten und Zugang zu ihnen zu verschaffen. Ja, selbst auf den Wellen und auf den Wogen und seien sie haushoch, schreitet er königlich und triumphierend einher und wird es tun in den letzten Tagen der Weltzeit, bis er die Gemeinde hindurchgebracht hat und ins neue Jerusalem hineinführt. Unser Boot sinkt nicht, und selbst wenn es senke, wir würden wohlgeborgen bleiben in seinen Händen. Es gibt keine Macht, die die Seinen, die Schafe Christi, die ihm vertrauen, herausreißen könnte, die zu ihm ihre Zuflucht nehmen. Und auch die Gemeinde Jesu Christi wird bleiben, auch wenn viele sie abgeschrieben haben und denken, sie hat nicht mehr lange. Sie wird bleiben bis zum Ziel, selbst wenn sie noch durch härteste Bedrängnisse kommt, ja viele lau und lauer werden und gar ausgespien werden aus seinem Munde, wie er es im Sendschreiben der Offenbarung androht. Doch wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. So hat es ein Gottesmann gedichtet. Wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. Es ist aber nun eigenartigerweise nicht so, dass die Not der Jünger mit dem Kommen Jesu gleich aufgehoben gewesen wäre. Ja, gerade das Gegenteil ist der Fall. Sie scheint nur noch größer geworden zu sein. Wie man sagt, ein Unglück kommt selten allein. Denn jetzt wähnen sie in Jesus ein Gespenst auf dem Meer wandeln zu sehen. Ein Gespenst. Ob sie daran dachten, was man sich erzählte, dass um Mitternacht auf dem See Gespenster umgehen, die Schiffer in die Tiefe ziehen? Die Katastrophenangst wird also nur noch schlimmer. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ein letzter Zweifel scheint aber dennoch nicht ausgeräumt zu sein, zumindest bei Petrus. Wenn du es wirklich bist, so Petrus, dann ruf mich, dass ich zu dir komme auf dem Wasser. Hinter diesem Satz steckt aber wohl nicht nur der Zweifel, sondern auch ein gewisser glaubender Wagemut, wie das ja Petrus öfters zu eigen ist. Wir kennen ja seinen Charakter aus den Evangelien. Er ist der Mann, der mit einem eiligen und sich oft übernehmenden Eifer gleich zufährt. Wir denken an sein vollmundiges Versprechen, Jesus niemals zu verleugnen, und was wurde nach kürzester Zeit daraus? Und hier hat er eben noch vor Angst geschrien und gewinselt, so sagt er jetzt: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser, will sich selber in dieses tosende Meer noch hineinbegeben, aus dem Schiff heraus. Ist ihm gar nicht genug, dass Jesus vielleicht die Wellen zur Ruhe bringt, sondern er will jetzt erst recht noch in die Gefahr hinein und seinen Glauben unter Beweis stellen. Petrus rechnet damit, dass das Menschenunmögliche im Glauben an Jesus möglich ist. Ich denke nicht, dass es ihm darum geht, ein besonderes Kunststück zu vollbringen, sondern er möchte bei Jesus sein, heraus aus dem immer noch schwankenden Boot, in Sicherheit, wo Jesus ist. Und Jesus lehnt dieses Ansinnen auch nicht ab. So sind auch wir gefragt, was wir Jesus zutrauen, ob wir im Glauben an ihn etwas wagen, uns in keinem Fall erschrecken lassen von Widerständen, menschlichen Unmöglichkeiten und was sich uns sonst in den Weg stellen will. Der Glaube gibt nicht auf. Er rechnet beständig mit dem Eingreifen Gottes und lässt sich keine Grenzen setzen. Ja, er ist gewissermaßen geradezu auf Ausschau, wo es wieder etwas zu glauben, etwas zu hoffen, etwas zu verändern gibt, zum Guten hin, zum Segen hin, zur Ehre Gottes hin, wo es etwas zu erbitten gibt. Wenn wir uns schon abgefunden haben mit den Zuständen und denken, es gibt gar nichts mehr zu erbitten, dann sind wir ja schon träge geworden. und gar nicht die Eifrigen, die wir sein sollten nach dem Römerbrief. Seid brennend im Geist. Der Glaube hat immer etwas zu tun. Dem Glauben wird es nie langweilig. Er setzt sich nicht auf ein Ruhekissen. Aber er ist immer auf Jesus gerichtet. Er ist nicht eine Kraft, die man in sich selber hat. Und so erfuhr es auch Petrus. Solange er fest bei Jesus war, konnte er auf dem Wasser gehen. Aber dann, er blickte auf den Wind und begann zu sinken. In einer anderen Übersetzung heißt es, als er aber merkte, wie stark der Wind war. Ja, man wagt erst etwas im Glauben und dann sieht man, gegen was man angetreten ist. Man denkt vorher im Glauben, ach, das ist mir untertan. Aber dann sieht man, gegen was man angetreten ist, wie starke Gewalten das sind. Stärkste Gewalten, höllische Gewalten. Luther hat es gewusst, wie stark der Satan ist. Ich denke, vielen ist das gar nicht gegenwärtig, obwohl man ihn nicht anstarren darf, nicht übertreiben darf. Aber Luther hat das ungeheuer gewusst, mit welchen Mächten er gerade in der Reformation angetreten ist und gegen welche er angetreten ist. Deshalb seine Briefe, die sind voll zum Aufruf der Fürbitte der Freunde, weil er wusste, welchen Feind er gegen sich hatte. Dass das Evangelium nicht wieder auf den Leuchter käme, das wollte er um jeden Preis verhindern. So war es zu allen Zeiten. Wo recht geglaubt, gekämpft und gebetet wird, da ist auch der Teufel auf dem Plane. Und wie? Und da möchte man oft am liebsten wieder umdrehen und umkehren und diesen Kampf beendet wissen. Wer die Widrigkeiten des Lebens und der Welt, ja des Satans selbst, aber anstarrt, wir dürfen sie nicht anstarren, der geht auch heute unter. Wer aber auf Jesus blickt und verwandt auf Jesus blickt und von ihm Hilfe und Bewältigung erwartet, der bleibt fest in den Stürmen. Doch wir wissen, dieser Glaube ist nicht leicht. Wir versagen immer wieder und wir halten den Schwierigkeiten nicht stand. Jesus weiß es. Darum ist es gut zu wissen, dass er auch unseren schwachen Glauben zurechtbringt. Er tat es bei Petrus, streckte die Hand aus, als er sank, und zog ihn aus dem Wasser. Er tat es, als er ihm später auch sein dreimaliges Verleugnen vergab und ihn erneut einsetzte zum Fels der Gemeinde. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kennst alle Dinge. Du weißt auch um die Abgründe meines Herzens. Du weißt um meinen schwachen Glauben. Aber wenn ich nur bei dir bin und bei deinem Wissen und mich berge in deiner Hand, dann ist es gut. Ganz egal, wie es um mich steht, von außen oder von innen, welche Mächte mich überschwemmen und überspülen, dass ich denke, es ist alles aus, das Denken zählt nicht, der Glaube, der nackte Glaube, ohne zu fühlen, ohne schon die Kraft zu haben, der ist dem Herrn recht und der genügt. Wir müssen uns nicht erst, wer weiß, wie stark fühlen und gleich alles unter den Füßen haben. Wenn wir nur glauben, wenn wir nur vertrauen, es reicht bei Jesus völlig aus. Siehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn ich schon sinke, vielleicht nur noch eine Haarspitze aus dem Wasser herausschaut, der Hilferuf ist nicht zu spät. Trotzdem, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger. Sagt es Jesus nicht oft auch uns, du Kleingläubiger? Nicht einen großen Glauben brauchen wir, wie Spurgeon es sagte, sondern Glauben an einen großen Gott. Zweifle nicht, wenn's dir gebricht, wird die Zeit auch lang. Schau auf ihn, Gottes Sohn, und dir wird der Lohn. Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Das möge auch unser Bekenntnis sein, Tag für Tag, in welcher Lage und Situation wir auch sind, vor welchen Aufgaben, vor welchen Problemen, vor welcher Zukunft wir stehen. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Dir ist alles untertan, dir liegt alles zu Füßen, und er, so ruft der Psalm aus, wird und muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Das werden wir erlangen im Glauben. Wir werden alles unter unseren Füßen haben in ihm, und wir werden triumphieren, jubeln und preisen Gottes Werk und Wunderwege von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dazu gebe Gott uns Gnade und helfe uns allen, einen jedem an seinem Teil und einem jedem in seiner Art und Not. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.